Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Frauen am Krisenherd. Kommen weiblich geführte Länder besser durch Notlagen? Ein Feature von Elisabeth Weidt und Jenny Roth.
Hallo? Marie Juraj? Hallo, Elisabeth hier. Duzen wir uns oder siezen wir uns? Ich hoffe, dass du es okay. So als Schwestern im Geiste. Du bist ja schon eine Weile tot. Ich wollte mich trotzdem mal melden, hätte da nämlich so ein paar Fragen. Vielleicht kommen sie ja an. Vielleicht passiert ja irgendwas unterwegs. Und vielleicht finde ich eine Erkenntnis oder wenigstens eine Geschichte. Liebe Marie Juraj, ich muss gestehen, vor einem Jahr hatte ich kaum von dir gehört. Dabei warst du 1919 ja die erste Frau überhaupt, die je im deutschen Parlament gesprochen hat.
Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche.
37 Damen wart ihr damals. Chapeau, chapeau, Marie. Und danke. Was du und deine Mitstreiterinnen damals vollbracht haben, die Kämpfe, die ihr durchgefochten habt, die dummen Sprüche, die ihr euch habt anhören müssen. Ach, die gibt's heute auch noch. Verbale Straftaten regelrecht. Und in manchen Parlamenten geht der Anteil der Frauen sogar wieder zurück.
Da will wir noch vor Fleres um Dörren.
Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Außerdem sind wir jetzt, also 2020, gerade in zwei gigantischen globalen Krisen. Eine weltweite Pandemie und die Klimakrise. Also das Erdklima verändert sich dramatisch. Interessanterweise sieht es so aus, als würden die von Frauen geführten Länder gerade besser durch diese schwierigen Zeiten kommen. Neuseeland, Taiwan, Finnland, naja gut, Deutschland jetzt gerade nicht mehr so. Aber ziemlich klar scheint ja, dass die USA, Brasilien, Russland, Indien gerade ganz schön straucheln. Und das sind ja Länder, die eher typisch männlich geführt werden. So nach dem Motto, ich zuerst, der Stärkere wird gewinnen.
Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar.
And yes, together we will make America great again.
Und sogar die Unternehmensberatung McKinsey meinte schon, dass der alte Führungsstil generell und überhaupt, also auch in der Wirtschaft, wohl überholt sei. Denn um globale Herausforderungen zu bewältigen, brauche man Teamfähigkeit, Bedacht und Empathie. Passiert da gerade was? Machen Frauen tatsächlich die bessere Politik? Und wie reden wir überhaupt darüber, ohne gleich wieder in die Klischeeschubladen zu greifen und die Stereotype noch fester zu fahren? Noch mehr pinke und blaue Regalreihen an Kinderspielzeug zu produzieren? Also, versteh mich nicht falsch. Pink ist für mich okay. Glitzer noch besser. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Die Aufteilung der Welt in Jungs und Mädchen. In Männer und Frauen. In die, die sprechen und in die, die zuhören. Und eben genau das System, das dich wahrscheinlich zu diesen Sätzen hier bewogen hat. 1928 im Reichstag.
Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Überlegen Sie, was das heißt?
Ja, was heißt das denn? Was hieß das 1928 und was heißt das jetzt, 2020? Aktuell heißt es jedenfalls, dass im Deutschen Bundestag 31% Frauen sitzen. So wenige wie seit 20 Jahren nicht mehr. Dass es in 16 Bundesländern ganze 2 Ministerpräsidentinnen und gerade einmal 9% Bürgermeisterinnen gibt. Wir haben 20% Gehaltsunterschied bei Vollzeitjobs. Im deutschen Fernsehen kommen Frauen halb so oft vor wie Männer, dafür übernehmen sie im Schnitt aber doppelt so viel unbezahlte Kümmerarbeit in Familie und Freundeskreis. Und schon 6-jährige Jungen und Mädchen, das ist jetzt allerdings eine Studie aus den USA, Also schon Kinder halten Brillanz für eine überwiegend männliche Eigenschaft. Wir alle sehen besondere Fähigkeiten und Talente, also vor allem bei Jungs und Männern, und hören deshalb Mädchen und Frauen weniger aufmerksam zu. Was sagst du zu diesen Zahlen? Hättest du das gedacht? Gut 100 Jahre, nachdem du eine der ersten Frauen im Parlament warst? Hallo Marie. Ich habe inzwischen mit ein paar Wissenschaftlerinnen und Politikern über Frauen in der Politik gesprochen. Ah, und da kommt mir schon die deutsche Sprache dazwischen. WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen oder Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Politiker und Politikerinnen. Alles nicht wirklich schön, muss ich sagen. Ich bemühe mich mal um den Mittelweg, weil Sprache schafft Bewusstsein. Wie wir ja heute noch klarer wissen als zu deinen Zeiten.
Wer zweifelt heute daran, dass die Frauen in der Industrie, in Handel und Verkehr, als Staatsbeamte und Angestellte eine wichtige Rolle spielen?
Das Spannende ist, dass auch 100 Jahre später keiner daran zweifelt, dass Frauen eine wichtige Rolle spielen. Aber die Frage ist ja, wie viel Raum gewährt unsere Gesellschaft denn diesen Rollen? Und was machen Frauen dann damit? Am Ende tatsächlich eine bessere Politik? Ich habe dir hier mal was zusammengeschnitten von dem, was die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann dazu erzählt hat.
Ja, Mann und Frau sind nicht gleich. Und das ist ja auch eigentlich ganz schön, finde ich. Wir sind unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit, die gehört eben in jeden Besprechungsraum, in jede Verhandlung, in die Politik, in jedes Feld der Gesellschaft.
Sie ist 33 Jahre nach deiner ersten Rede im Parlament geboren.
Ich bin, als ich jung war, ganz hart gegen die Quote gewesen. Weiß auch jeder, ich sage das auch ehrlicherweise. Weil ich dachte, wir sind gut ausgebildet, wir haben Abitur, wir haben Studium, wir haben auch viele Praktika inzwischen. Also uns liegt die Welt zu Füßen. War meine feste Überzeugung. Wir brauchen jetzt ein bisschen Geduld. Aber das wird schon kommen.
Seit den 70ern ist Elisabeth Motschmann in der Politik und seit 2012 Mitglied im Bundesvorstand der CDU und im Auswärtigen Ausschuss.
Und inzwischen sehe ich natürlich, habe Ihnen die Themen genannt, also erstens die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Frauen in Führungspositionen, die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, wie viel da immer noch auf meinem Zettel stehen. Und deshalb muss man schon sagen, dass wir hier noch kämpfen müssen. Ich erlebe es auch, wie schnell sich Männer in Ausschüssen melden, zu Wort melden. Und ich manchmal selber überlege, ist das eigentlich mein Thema, ist das meine Kompetenz? Und während ich versuche, meine Fragen zu beantworten, sind alle Redebeiträge vergeben. Die Spitzengespräche, die man führen muss.
Auf dem internationalen Parkett, meint sie hier?
Sind sicherlich interessant oder auch nicht, weil jeder Staatspräsident, jeder Minister lobt sein eigenes Land in den höchsten Tönen. Ich gehe unglaublich gerne in die Schulen und in die Kindergärten, weil wenn ich weiß, wie es den Kindern geht, dann weiß ich ziemlich genau, wie es einem Land geht. Und dieser andere Blick mitunter, der ist schon wichtig.
Hallo Marie, hallo? Hast du Elisabeth Motschmann schon angehört? Interessant, oder? Wie prägt so eine Gesellschaft die Art, wie Frauen Politik machen? Gehen sie mit Macht vielleicht anders um, weil sie seit Jahrhunderten immer wieder auf den Platz der Machtlosen verwiesen werden? Ich habe dir wieder jemanden mitgebracht heute.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Frauen nicht per se die besseren Menschen sind.
Das ist Michael Roth. Er ist Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und von der SPD. Er bezeichnet sich selbst als Feminist und bemüht sich in seiner Behörde für Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen, wie er sagt. Und dann auch in der Politik, die Deutschland im UN-Sicherheitsrat, also bei den Vereinten Nationen, das ist quasi der Nachfolger vom Völkerbund, in der Europäischen Union und sonst auf internationalem Parkett macht. Bei den Resolutionen und sonstigen Vorschlägen, die Deutschland dort einbringt zum Beispiel.
Es geht auch um Teilhabe, es geht um Wohlstand. Wenn man die Talente und die Kreativität von Frauen brachliegen lässt, dann ist es eine Verarmung von Gesellschaften. Natürlich gibt es in der Sicherheitspolitik, bei den Thinktanks, in der Europapolitik viele engagierte, hochkompetente Frauen. Die muss man dann einfach nur einladen. Ich glaube, dass es oftmals auch so ist, dass die üblichen Veranstalter so ihr Old-Boys-Network haben und oder ihr Handy zücken. Und da sind halt nur Telefonnummern von Männern drin. Da darf man sich nicht wundern. Also wenn Sie in einer normalen Herrenrunde mal so richtig Wallung erzeugen wollen, dann müssen Sie immer mit dem Thema Feminismus oder Geschlechtergerechtigkeit beginnen. Feminismus wird hier auch in Deutschland vor allem in bestimmten Kreisen noch als Kampfbegriff gesehen. Aber es geht nicht darum, ein Patriarchat durch ein Matriarchat zu ersetzen. Ich möchte auch nicht nur mit Frauen zusammenarbeiten. Aber wenn beide Geschlechter mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen auf Augenhöhe zusammenarbeiten können, dann bin ich mir ziemlich sicher, kommt es zu besseren Ergebnissen.
Michael Roth sagt übrigens auch, ohne klare Vorgaben wird es kaum wirkliche Geschlechtergerechtigkeit geben. Er selbst geht deshalb als Staatsminister zum Beispiel nur noch zu Veranstaltungen und in Gesprächsrunden, wenn da auch Frauen auf dem Podium sitzen. Und er legt keine Termine mehr nach 18 Uhr. Das machen nicht alle so im Auswärtigen Amt. Hier eine Zahl zum Merken. Nur 13% der deutschen Auslandsvertretungen werden von Frauen geleitet. Ich will später unbedingt nochmal mit jemandem sprechen, der oder die sagt, das liege vor allem an den Frauen selbst. Im letzten Jahr gab es ja zum Beispiel in Thüringen und in Brandenburg Klagen gegen ein Paritätsgesetz. Aber ich schaue erst mal, was die Wissenschaft sagt. Okay, Marie? Marie Juratsch, hallo? Okay, also ich habe jetzt insgesamt einen Psychologen, eine Soziologin und eine Kommunikationswissenschaftlerin. Außerdem noch verschiedene Artikel und Studien. Quintessenz: Machen Frauen eine bessere Politik? Ist schon mal eine einigermaßen falsche Frage.
Da muss ich sagen, als Geschlechterforscherin sträuben sich mir da die Nackenhaare, weil das in seiner Logik ja gleichermaßen essentialisierend, dichotom zuschreibend ist, wie wir die rosa, hellblau, Papa- und Mama-Rollen zumindest tradiert, historisch etabliert kennen. Und so hoffe ich ja doch schwer gesellschaftlich miteinander unterwegs sind, zu kapieren, in welcher Weise genau diese Zuschreibungen eben gesellschaftlich gemacht sind und nicht biologisch determiniert sind oder irgendwie vom Himmel fallen.
Das ist die Kommunikationswissenschaftlerin Professorin Margret Lüneborg von der Freien Universität Berlin. Sie untersucht seit Jahren, wie deutsche Medien Frauen und besonders Politikerinnen darstellen.
Es ist ganz offenkundig, dass das Funktionieren des Managements einer Krise nicht an einer einzelnen Person in der Leitung einer Regierung allein was festzumachen ist. Wie funktioniert ein Gesundheitssystem? Wie funktioniert Präventionsmaßnahmen? Wie zentralistisch oder dezentral ist ein Staat organisiert? Da gibt es ja ganz vielfältige Facetten, die da drin eine Rolle spielen. Was ich allerdings schon sagen würde, ist, dass ein bestimmter Typus männlichen Politikers, Trump, Bolsonaro, also männliche Führer, die einhergehen mit einer Politik, die auf wenig Kritikfähigkeit, wenig Reflexivität, die nicht auf Teamorientierung setzt, sondern ein sehr starkes Ich bin der Boss, ich weiß, was richtig ist. Und da glaube ich schon, dass wir aktuell beobachten können, dass dieser Typus Politiker kein besonders erfolgreicher Krisenmanager ist. Autoritäres Handeln, rechtspopulistisches Handeln ist sozusagen kein exklusives Privileg von Männern.
Stimmt. In der Geschichte hatten wir ja zum Beispiel die Eiserne Lady, Margaret Thatcher. Oder noch früher Bloody Mary, Queen Mary im 16. Jahrhundert in Großbritannien. Und in der Nazizeit hast du bestimmt auch ein paar ziemlich grausame Frauen erlebt, Marie, oder? Naja, und auch heute in Deutschland gibt es ja durchaus dominant und gnadenlos auftretende Politikerinnen und durchaus eben auch autoritäre Feministinnen. Da fand ich ganz interessant, was der Psychologe meinte, Moritz Kirchner. Und er ist ja außerdem noch Politologe.
Pauschalisierungen sind in der Psychologie immer schwierig, weil die Psychologie sich ja mit individuellen Unterschieden befasst. Allerdings kann man tatsächlich sagen, dass es im Durchschnitt Unterschiede gibt, die sich auch empirisch nachweisen lassen. Sowohl in der psychologischen Führungsforschung als auch in der betriebswirtschaftlichen Forschung. Und was man immer wieder feststellt, ist, dass tatsächlich Frauen im Durchschnitt häufiger kooperativ führen und das heißt tendenziell auch etwas flachere Hierarchien prägen, dass ihnen im Durchschnitt Diversität auch etwas wichtiger ist und zum Dritten, dass sie risikoaverser sind. Was heißt, dass sie nicht unbedingt unnötige Risiken eingehen bzw. Risiken halt stärker abwägen. Und das war eben etwas, was gerade im Kontext der Pandemie sehr relevant war. Ich habe über 60 Politikerinnen und Politiker gecoacht und es gab nur einen einzigen Fall, wo ein Mann mal Selbstzweifel hatte.
Wie bist du mit deinen Selbstzweifeln umgegangen, Marie? Immerhin bist du die Tochter eines Zimmermanns. 1879 auf dem Land geboren. Was wurde einem da als Mädchen so erzählt? Bestimmt nicht, dass man... Haha, ja genau, Mann, alles erreichen kann. In der Schule warst du ja nur, bis du 14 warst. Dann hast du erstmal als Dienstmädchen gearbeitet. Und als du irgendwann angefangen hast, dich für Politik zu interessieren, waren Frauen in politischen Vereinen verboten. Das wurde erst 1908 gekippt. Davor hast du mit deinen Mitstreiterinnen heimlich den Kampf für das Frauenwahlrecht organisiert. 1917 warst du dann die erste Frau im Vorstand der damals MSPD. 1919 dann die erste Rede in der Nationalversammlung der Weimarer Republik. Im selben Jahr noch hast du die Arbeiterwohlfahrt gegründet. Wie geht sowas in solchen Zeiten? Was hast du mit deinen Selbstzweifeln gemacht? Hast du sie einfach ignoriert? Als Tochter eines Zimmermanns vom Land, fast ohne Schulbildung, in einer Gesellschaft, die Frauen nichts zutraute und Titel, Orden, Ämter und Schnurrbärte über alles setzte? Hallo? Hallo Marie? Ich wollte hier mal kurz was weiterleiten. Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dadelen von der Linken hat eine Sprachnachricht geschickt. Sie ist im Auswärtigen Ausschuss, war krank und konnte leider kein Interview geben. Sie wollte sich aber trotzdem unbedingt Gedanken machen. Ich habe es ein bisschen gekürzt.
Die Einschätzung, dass man mit Frauen besser durch internationale Krisen kommt, kann ich nicht teilen. Nehmen wir das Beispiel Madeleine Albright, Außenministerin der USA, für die Bombardierung Jugoslawiens 1999. Ein völkerrechtswidriger Krieg, wie wir wissen, und der als Einsatz für Menschenrechte, also als sogenannte humanitäre Intervention, weißgewaschen wurde. Ich brauche keine Frauen, die Kriegspolitik bloß weißwaschen, sondern eine Politik, die den Krieg geißelt und Krise und Konflikte anders meistert als mit Bomben und Militär. Schließlich sind die größten Leidtragenden von Kriegen, Krisen und Konflikten Frauen.
Sevim Dadelen nennt noch ein paar weitere Beispiele. Und auch die neue US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist ja nicht gerade für ihre Empathiefähigkeit bekannt, sondern vielmehr für eine ziemlich unbarmherzige Law-and-Order-Linie. Dazu passt auch noch ein Punkt, den die Kommunikationswissenschaftlerin erwähnt hat, den ich dir letztes Mal gar nicht mitgeschickt hatte.
Wir finden immer bestimmte Figuren, die in so einem politischen Selektionsprozess eben auch bis an die Spitze gehen.
Also da überlagert dann anscheinend das System Machtpolitik, das System Patriarchat sozusagen. Und heraus kommen, Überraschung, machtbewusste Menschen. Egal ob Frau oder Mann. Und wenn Law and Order gerade Macht verspricht, dann ist eben Law and Order angesagt. Ach du, da fällt mir ein, ich wollte dir noch die Soziologin zusammenschneiden. Moment, warte mal. Hallo Marie. Hallo, hier bin ich wieder. Und jetzt mit der Soziologin. Sie heißt Katrin Mahler-Walter und ist Geschäftsführerin der EAF Berlin. Das ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut, das Vielfalt in der Führung fördern will. Sie untersuchen da gerade zum Beispiel, warum es immer weniger Bürgermeisterinnen gibt, wissen aber noch nicht so genau, woran das liegt.
Wir leben natürlich alle ja in einer sehr stark geschlechtlich strukturierten Welt, in der wir viel auch mit Stereotypen und kulturellen Mustern aufwachsen, die Frauen und Männer auch schon sehr zeitig in ihrem Aufwachsen sozialisieren. Das heißt, da werden kulturelle Muster an Frauen und Männer herangetragen, für deren Erfüllung wir auch belohnt werden in unserem kulturellen System. Viele Frauen erzählen ja, dass sie negative Bewertungen gekriegt haben aus ihrem Umfeld als bossy, als zu stark in ihrem Auftreten, wollen sich immer durchsetzen. Das ist was, was man Frauen eher negativ ankreidet und bei Jungs wird es eben eher positiv gesehen. Mit diesem Wissen wachsen Frauen und Männer auf. Das heißt, sie prägen eben auch häufig stärker die eine oder die andere Eigenschaft aus. Und das ist was, was oft auch von ihrer Umwelt dann stärker gefördert wird. Ja, ein Seehofer-Ministerium kann sich's leisten, einfach komplett in allen Spitzenämtern männlich besetzt zu sein. Das ist nach wie vor möglich. Wenn Sie diese Ungerechtigkeiten, die ganz tief in unser System eingewoben sind, wenn Sie die aushebeln wollen, dann brauchen Sie Quoten, dann brauchen wir ein Paritätsgesetz. Nur darüber wird sich was ändern. Das zeigt sich auch in der Entwicklung in der Wirtschaft. Wir brauchen Innovationen ja nicht nur in Produkten, wir brauchen auch soziale Innovationen, in unserem Zusammenleben Innovationen. Und dafür brauchen wir Vielfalt. Und die Studien, die wir aus der Wirtschaft haben, zeigen, da, wo Vorstände divers besetzt sind, wo sie eben nicht eine Homogenität, zum Beispiel in Bezug auf Geschlecht haben, aber auch auf Alter oder Internationalität, da, wo Vorstände divers besetzt sind, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass der Unternehmensumsatz höher ist und dass vor allen Dingen das Unternehmen besser überleben kann in Umbruchszeiten. Und das brauchen wir natürlich auch für die Politik, das brauchen wir für unsere Gesellschaften.
Okay, Marie, also schon wieder eine Befürworterin der Quote. Aber mittlerweile ist ja sogar der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dafür. Scheint also keine radikal feministische Forderung mehr zu sein. Das nächste Mal schicke ich dir dann aber trotzdem jemanden, der strikt gegen die Quote ist. Sag mal, meine Liebe, hast du dich eigentlich selbst als Feministin bezeichnet? Dazu habe ich leider nichts gefunden. Aber weißt du, mit wem ich neulich ein überraschendes Gespräch über Feminismus hatte? Mit Stefan Möller von der AfD in Thüringen. Der hat letztes Jahr für seine Partei diese Klage gegen die paritätische Besetzung der Listenplätze im Landtag eingebracht. Da gab es ein Gesetz und die Klage dagegen war erfolgreich. Also die Parteien dürfen weiterhin frei wählen, wen sie auf ihre Liste setzen. Das Verhältnis von Frauen und Männern ist dabei egal. Das Ganze liegt jetzt beim Bundesverfassungsgericht. Aber was ich eigentlich erzählen wollte und spannend finde, was Stefan Möller von der AfD sagt, was er eigentlich unter Feminismus versteht.
Ja, also in seiner ursprünglichen Begriffsverwendung ist es ja der Kampf für die Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Frauen, ne? Und in der Rolle hat der Feminismus auch seine politische Berechtigung. Auch heute noch, wenn man sich ja bestimmte Gesellschaften anguckt, zum Beispiel den Iran, ne, oder eben Afghanistan, wo Frauen unterdrückt werden, oder eben, was weiß ich, in Bereichen Afrikas, wo es noch Beschneidungen gibt, beispielsweise solche Geschichten, ne, und wo eben auch, sag ich mal, Frauen aus kulturellen, religiösen und sonstigen Gründen eine Rolle spielen, die weit unterhalb einer Gleichbehandlung rangiert. Und das ist aus meiner Sicht unterstützenswert, aber dieses Feld ist natürlich in Deutschland weitgehend abgeräumt. Der Feminismus war immer für Chancengleichheit. Und da das erreicht worden ist, wechselt man die Ebene und will jetzt Ergebnisgleichheit. Blendet dabei natürlich all die Aspekte aus, über die wir jetzt eine halbe Stunde geredet haben, ne, die dazu führen, dass, obwohl Chancengleichheit da ist, die Ergebnisse anders sind. Ne? Und da das nicht auf freiwilligem Weg erreichbar ist, weil man diese ganzen Mechanismen, die da wirken, nicht so ohne weiteres neutralisieren kann, versucht man es über gesetzlichen Zwang.
Was sagst du dazu? Er ist für die Chancengleichheit von Frauen in der Politik und hat tatsächlich in der halben Stunde davor genau die Mechanismen beschrieben, die unsere anderen GesprächspartnerInnen ja auch schon beschrieben hatten. Also die Tatsache, dass die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Frau und Mann vor allem aus der Sozialisation herrühren. Und trotzdem kommt er zu einem völlig anderen Schluss. Dass nämlich diese Sozialisation schon in Ordnung sei, so wie sie ist, obwohl sie zur schlechteren Stellung der Frauen führt. Finanziell, in Sachen Repräsentation in der Öffentlichkeit, Gewalttaten und so weiter. Aber Achtung, noch was Interessantes.
Also Männer beispielsweise haben sicherlich nicht so ein Rieseninteresse an Gleichstellungspolitik. Ja? Weil da fehlt eben wahrscheinlich so ein bisschen die mitfühlende Komponente. Ja? Und es kann sein, dass Männer da in dem Bereich möglicherweise mal was übersehen, ja, einen Schwerpunkt.
Hallo? Hallo Marie Juchacz? Erste Frau im deutschen Parlament? Können wir mal ganz kurz zu Adam und Eva zurückgehen? Was sind nochmal die Argumente? Warum genau brauchen wir jetzt mehr Frauen in der Politik? Wenn es doch eigentlich eh keine genuin weibliche oder männliche Politik gibt und Frauen größtenteils gar nicht unbedingt in Führungspositionen wollen, also zumindest unter den aktuellen Bedingungen. Also ja, klar, Gerechtigkeit und so. Aber warum wurde Trump zum Beispiel von so vielen Frauen gewählt? Also weißen Frauen. Nämlich von ungefähr 55% der Weißen und dann aber nur ungefähr 9% der schwarzen Frauen. Sticht hier der Rassismus den Sexismus? Marie? Sag doch auch mal was. Hallo? Hallo Marie? Okay, ich sehe wieder ein bisschen klarer. Hab mit Christina Lunz gesprochen. Sie hat das Center for Foreign Feminist Policy in Berlin mitgegründet, knapp 16.000 Follower auf Instagram und sie berät die Politik zur Geschlechtergerechtigkeit. Auch das Auswärtige Amt zum Beispiel.
I'm going to move on very quickly to our next speaker, who is Christina Lunz.
Neulich war sie zu einer NATO-Videokonferenz mit Generalsekretär Stoltenberg eingeladen. Habe ich mir angeschaut. Eine feministische Verteidigungspolitik, ich übersetze mal kurz, versteht Sicherheit nicht als die Möglichkeit eines Landes zu zerstören und zu töten, sondern feministische Sicherheitspolitik heißt das Wohlergehen und die Sicherheit der Menschen zu erhöhen. Die NATO ist dafür da, uns zu schützen. Aber es gibt nichts, was eine Welt unsicherer machen könnte als Herrschaft, Dominanz und nukleare Waffen.
Also da sitze ich manchmal da und denke mir so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also wir reden davon, die USA hat im April 2019 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, als Deutschland da immer noch und da auch schon ein nichtständiges Mitglied war, wollte Deutschland eine Resolution einbringen zu sexualisierter Gewalt in Konflikten, der Verhinderung. Und es gab einen Abschnitt dazu, dass diese Frauen dann natürlich Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit inklusive Schwangerschaftsabbrüchen haben sollen. Die USA droht dann mit einem Veto, dass sie diese Resolution verhindern würden, würde Deutschland das nicht rausnehmen, weil das zu anrüchig ist, weil das nicht irgendwelchen christlichen Werten entspricht. Also das ist irre einfach. Und dann gleichzeitig haben wir andere Standards von, wie wir mit Menschen umgehen, Androhungen von Gewalt und so. Und das ist normal in unserer Gesellschaft. Und darum geht's. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Macht, in dem Fall eben Definitionsmacht zu tun. Was ist irgendwie okay, was ist nicht okay? Frauen verdienen die Hälfte der Macht und die Hälfte an Zugängen, an Ressourcen und Geldern und allem. Nicht, weil wir irgendwie denken, dass sie besser werden oder anders werden, sondern die Hälfte der Gesellschaft, wenn sie nicht die Hälfte von allem haben, so, dann läuft was falsch in unserer Gesellschaft. Es ist einfach so ein Machtargument, ein Menschenrechtsargument. Es liegt uns sehr, sehr fern und es liegt mir auch sehr, sehr fern, mit irgendwelchen Rechtfertigungen anzukommen. Von mir wird man nicht lesen, dass ich sage, wir brauchen mehr Frauen an Verhandlungstischen, weil dann wird die Politik irgendwie besser. Also diese Rechtfertigung, die stört mich total. Also wir brauchen auch Frauen an Verhandlungstischen genauso viele, auch wenn die Politik dann scheiße wird danach. So. Auch Frauen haben das Recht, schlechte Politik zu machen. Frauen haben erstmal genauso das Recht, genauso viel Raum und Macht zu bekommen wie Männer.
Marie? Hallo? Danke fürs Zuhören die letzten Tage. Oder vielleicht ja auch nicht. Ich jedenfalls habe was gelernt. Werde mir jetzt erstmal roten Nagellack verpassen und dann mit dem Rad ins Studio fahren. Für die Klimakrise gibt es ja leider noch keine Quote. Obwohl es die größte internationale Krise ist, die es je gab. Die Mechanismen scheinen aber ziemlich ähnlich zu sein wie beim Kampf um eine faire Verteilung der Macht. Ignoranz und Konkurrenzdenken statt Kooperation und Kritikfähigkeit. Also, bis die Tage, Marie Juraj. Es war mir eine Ehre. Was? Was sagst du?
Es kann nicht oft genug gesagt werden. Die Entwicklung stellt an den modernen Staat große soziale Anforderungen. Dieser Staat aber sind wir selbst. Demokratie ist Volksherrschaft. Ist sie nicht auch Selbsthilfe?
Kommen weiblich geführte Länder besser durch Notlagen? Das war ein Feature von Elisabeth Weid und Jenny Roth. Redaktion hatte Martin Hartwig, die Regie Klaus-Michael Klingsporn und an der Technik saß Hermann Leppich. Es sprach Veronika Bachfischer.